Deutschlandfunk. Themen der Woche.
Heute mit Ann-Kathrin Jeske. Schön, dass Sie zuhören. Wir fassen für Sie zusammen, worüber man in dieser Woche besonders gut diskutieren und streiten konnte, worüber Sie vielleicht auch schon diskutiert haben. Unsere Kommentatorinnen und Kommentatoren haben da hoffentlich noch die ein oder andere Anregung für Sie in diesen Themen der Woche.
Der Prozess vor dem Oberlandesgericht in Dresden hat gezeigt, dass die linksextremistische Szene erhebliche Gefahren von ihr ausgehen. Diese Radikalisierungs- und Gewaltspirale darf sich nicht weiter steigern. In einem demokratischen Rechtsstaat darf es keinen Raum für Selbstjustiz geben.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser haben Sie da gehört nach dem Urteil des Oberlandesgerichts Dresden zur Linksextremistin Lina E. Gibt es eine Selbstjustiz für die gute Sache, für den Kampf gegen den Rechtsextremismus? Die Innenministerin sagt nein, Lina E. würde wohl sagen ja. Das ist gleich unser Thema. Und es geht darum, was die Republik an der Türkei-Wahl am meisten zu beschäftigen scheint, die Wahlentscheidung der Deutsch-Türken. Was war da überhaupt nochmal passiert im Fall Lina E.? Wenn so viel diskutiert wird über Selbstjustiz, Linksextremismus, Rechtsextremismus und so weiter, dann ist das manchmal ganz gut, sich die Fakten nochmal vor Augen zu führen. Ab 2018 machte Lina E. gemeinsam mit einer Gruppe an Unterstützern Jagd auf Rechtsextreme bzw. auf Menschen, die sie für rechtsextrem hielten. Diese Menschen hat die Gruppe dann aufgelauert, sie meist mit Pfefferspray angegriffen und zusammengeschlagen, teils bis zur Bewusstlosigkeit. Sowas nennt man eine kriminelle Vereinigung. Das entschied das Oberlandesgericht Dresden am Mittwoch. Mehr als 5 Jahre Haft gab es für Lina E., zwischen 2 und 3 Jahren für ihre Komplizen. Die linksautonome Szene, die will das Urteil so nicht hinnehmen. Eine Demonstration, die für heute in Leipzig angekündigt war, ist zwar verboten worden, doch Protest und Ausschreitungen hat es in der vergangenen Nacht trotzdem gegeben. Und heute plant die Szene als Antwort auf das Urteil einen sogenannten Tag X. Hier kommt der Blick des freien Journalisten und Publizisten Hasnain Kasim darauf.
Heute ist der Tag X, an dem Linksautonome protestieren wollen gegen die Verurteilung der 28-jährigen Lina E. und 3 Komplizen. Jener Tag also, an dem in Leipzig tausende Sympathisanten der Linksextremistin erwartet werden, trotz Demonstrationsverbots und womit Krawall gerechnet wird. Lina E. ist am Mittwoch vom Oberlandesgericht Dresden zu 5 Jahren und 3 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Auch ihre Mittäter haben lange Haftstrafen bekommen. Viel zu milde kritisieren nun manche das Urteil gegen Lina E., für die Bundesanwaltschaft 8 Jahre Freiheitsstrafe gefordert hatte. Viel lauter aber ist Kritik zu hören, die Strafe sei zu hart. Schließlich hätten die Verurteilten sich doch nur gegen Rechtsextremisten gewehrt, in einem Staat, der auf dem rechten Auge blind sei. Free Lina, dieser Hashtag verbreitet sich im Internet. Als das Urteil verkündet wurde, riefen im Gerichtssaal die Anhänger der Verurteilten Faschofreunde und Schweinesystem. Lina E. ist zu einer Märtyrerin der linken Szene geworden. Dabei ist es ein bemerkenswert ausgewogenes Urteil. Nicht zu milde, denn es sind lange Haftstrafen, bei den Komplizen von Lina E. sogar deutlich länger als von der Bundesanwaltschaft gefordert. Und nicht zu hart, denn der Vorsitzende Richter Hans Schlüter-Staats sagte in der Urteilsbegründung ausdrücklich, er halte Rechtsextremismus für die derzeit größte Gefahr in Deutschland und erkenne in dessen Bekämpfung ein achtenswertes Motiv. Ja, die Defizite des Staates bei der Verfolgung von Rechtsextremisten seien beklagenswert. All das findet Ausdruck darin, dass das Gericht bei der Hauptangeklagten deutlich unter den geforderten 8 Jahren blieb. Das Gericht stellte aber auch fest, es gebe gute Gründe, das staatliche Gewaltmonopol zu schützen. Denn es ist die Grundlage der demokratischen Gesellschaft. Und weiter, jeder Mensch hat in diesem Land unveräußerliche Rechte. Auch ein gewaltbereiter Nazi. Daher ist Selbstjustiz natürlich zu bestrafen, auch wenn hehre Motive die Täter antrieben. Das Urteil sollte uns als Gesellschaft Ansporn sein, Extremismus zu bekämpfen, aber nicht mit physischer Gewalt. Wir sollten gegen Extremismus anreden, anschreiben, wir sollten uns politisch engagieren, uns für Recht und Respekt gegenüber allen Menschen einsetzen. Natürlich andere Meinung respektieren, aber jene, die sich außerhalb des demokratischen Rahmens bewegen, politisch, wirtschaftlich, juristisch bekämpfen. In Zeiten, in denen rechtspopulistische bis rechtsextreme Parolen verfangen, ist dringend geboten, sich einzumischen, den Mund aufzumachen, in Parteien, in Vereinen, in der Familie unter Freunden. Dass man Unfähigkeit oder Untätigkeit des Staates beklagt bei rechtsextremistischen Umtrieben, ist nachvollziehbar. Die Gefahr, die in Deutschland von Rechtsextremisten ausgeht, ist seit den 90er Jahren deutlich höher als die, die Linksextremisten darstellen. Die Zahl der Todesopfer durch rechte Gewalt um ein Vielfaches höher als die durch linke Gewalt. Es ist beklagenswert, dass zum Beispiel das rechtsextremistische Netzwerk NSU, das 10 Menschen ermordete, ein Jahrzehnt lang unentdeckt bleiben konnte. Und dass immer wieder rechtsextremes Verhalten in Sicherheitsbehörden als Einzelfall abgetan wird. Gegen ein Urteil zu protestieren ist legitim. Aber einen Tag X anzukündigen, an dem 1 Million Euro Schaden pro Jahr verhängter Haftstrafe verursacht würde, oder zu prophezeien, Bullen sterben an Tag X, ist jenseits des Akzeptablen. Wenn wir rachsüchtiges Verhalten und gewaltsame Anarchie zulassen, geben wir den Rechtsstaat auf. Extremismus ist inakzeptabel in einer demokratischen Gesellschaft, auch wenn er in Form von Selbstjustiz daherkommt.
Hasnain Kasim kommentierte: Aktuell scheint es in Leipzig verhältnismäßig ruhig zu sein. Die Berichte über Ausschreitungen beziehen sich alle auf die vergangene Nacht. Wir informieren Sie hier aber natürlich weiter. In Moldau hat in dieser Woche ein europäisches Treffen der besonderen Art stattgefunden. Getroffen haben sich dort die Staaten der Europäischen Politischen Gemeinschaft. Das ist eine recht junge Allianz, die sich im Oktober vergangenen Jahres gegründet hat. Mit dabei sind fast alle 50 Länder Europas außer Russland und Belarus. Man kann also sagen, eine Allianz gegen Russland in Europa. Aus Sicht der EU ist das vor allem ein Versuch, die Länder an sich zu binden, die zwischen den Stühlen stehen. Deshalb fand das Treffen in Moldau statt, das zwar gerade zum ersten Mal eine proeuropäische Regierung hat, aber eben auch massive russische Einflussnahme fürchtet. Es ging aber nicht nur um Moldau, auch um andere ehemalige Sowjetrepubliken, Georgien und Armenien zum Beispiel. Unser Kommentator, der Journalist Thomas Franke, der für uns häufig von dort berichtet, meint, die EU sei auf dem richtigen Weg, sie müsse ihn nur noch konsequent gehen.
Epochale Umbrüche sind stets von Kriegen und Krisen begleitet. Sie haben die Geschichte Europas geprägt und die Europäer haben daraus ihre Konsequenzen gezogen. Um bewaffnete Konflikte zu verhindern und Brücken zu bauen, haben sie sich zu einer Gemeinschaft zusammengetan. Dass das ein Erfolgskonzept ist, zeigen beispielhaft die deutsch-französischen Beziehungen seit dem Zweiten Weltkrieg. Europa befindet sich seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Jahr 2014 in existenziellen Umbrüchen und die EU ist gefordert wie nie, um dem Zivilisationsbruch Russlands Einhalt zu gebieten. Das Treffen der Europäischen Politischen Union diese Woche in der Republik Moldau zeigt, dass die EU auf dem richtigen Weg ist. Es ist wichtig, dass dieses zweite Gipfeltreffen dieser Art in der Republik Moldau stattfand, denn das Land ist stark von Russlands imperialen Begehrlichkeiten bedroht. Das Treffen hat gezeigt, dass die Staats- und Regierungschefs auch jenseits der EU und weit über Russlands Krieg gegen die Ukraine hinaus genauer hinschauen. Das ist mehr als nötig, denn jenseits direkter militärischer Bedrohung versucht Russland, Gesellschaften mit perfiden Zersetzungsmaßnahmen zu destabilisieren. Die vom sowjetischen und russischen Geheimdienst ausgebildeten Eliten beherrschen das bis zur Perfektion. Gastgeber Moldau ist leidgeprüft. Russland fördert Korruption im Land, hetzt die große russischsprachige Minderheit mit übelster Propaganda auf, verbreitet Desinformation und unterhält mit der abtrünnigen Region Transnistrien eine Art Mafiastaat mit mehreren tausend russischen Paramilitärs und Soldaten. Bis vor kurzem war Moldau von russischen Gaslieferungen abhängig. Die EU hat aktiv dabei geholfen, die Republik Moldau aus dieser Abhängigkeit zu befreien und damit das Land zu stabilisieren. Auch in Georgien kontrolliert Russland mit Abchasien und Südossetien fremdes Staatsgebiet und setzt das Land damit dauerhaft unter Stress. De facto sind 20% des Territoriums von Russland besetzt. Zuletzt fuhren russische Panzer 2008 in Richtung der Hauptstadt Tiflis. Auch Georgien hat sich für eine Zukunft jenseits von Russland ausgesprochen. 80% der Bevölkerung sehen ihre Zukunft in der EU und der NATO. Die Westintegration hat Verfassungsrang und ist ein Sicherheitsaspekt. Doch die Regierung Georgiens betreibt eine Politik, die Russland in die Hände spielt. Russische Dissidenten werden an der Grenze abgewiesen, die Sanktionen nicht unterstützt. Georgien läuft so Gefahr, die EU-Integration zu verspielen, und die Regierung gibt der EU die Schuld daran. Die Spannungen zwischen der mittlerweile klar pro-russischen Regierung und der Mehrheit der Bevölkerung sind äußerst besorgniserregend. Dazu kommt die Befürchtung, dass unter den zigtausend Russen, die nach Georgien geflüchtet sind, Spezialkräfte sind, die versteckt darauf warten, aktiv zu werden. Die EU muss deshalb den Druck auf die georgische Regierung erhöhen, den Menschen aber zugleich klar machen, dass sie in der EU und NATO willkommen sind. Noch schwieriger hat es die EU in Armenien, das sich in den vergangenen 30 Jahren ganz auf Russland als strategischen Partner und Schutzpatron verlassen hat. Viele Armenier fühlen sich von Russland verraten, weil Moskau ihnen beim letzten Ausbruch des Krieges um Bergkarabach nicht zur Seite gestanden hat. Premier Pashinyan geht vorsichtig auf Distanz zu Russland. Er ist offenbar mehr und mehr davon überzeugt, dass Demokratie Frieden und Sicherheit bringt. Jetzt muss er nur noch große Teile der Bevölkerung mitnehmen. Jahrelang hat die EU das Land vernachlässigt und sich aus dem Dauerkonflikt zwischen Armenien und dessen Nachbarn Aserbaidschan herausgehalten. Angesichts des epochalen Umbruchs ist das vorbei. Charles Michel, der EU-Ratsvorsitzende, vermittelt zwischen den beiden Staaten und bei dem Treffen von Armeniens Premierminister Nikol Pashinyan und Aserbaidschans autokratisch regierenden Präsidenten Ilham Aliyev in Chisinau waren Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz dabei, um die Wichtigkeit des Treffens zu unterstreichen. Ein Friedensvertrag scheint in greifbarer Nähe. Obwohl Russland derzeit durch den Krieg gegen die Ukraine geschwächt ist, führt es die Zersetzung in vielen Ländern fort. Wenn die EU jetzt versagt, wird der aktuelle Epochenwechsel zu mehr Kriegen und zu neuer Unterdrückung führen. Der Gipfel in Chisinau hat gezeigt, die EU ist auf dem richtigen Weg. Sie muss ihn nur noch konsequent gehen.
Thomas Franke, der für uns häufig aus Armenien und Georgien und auch über Russland berichtet, kommentierte. Es gibt wohl kaum eine Wahl im Ausland, die Medien und Menschen hierzulande so beschäftigt wie die in der Türkei. Und man kann den Eindruck gewinnen, wer da gewählt wird, nämlich seit 2002 durchgehend Recep Tayyip Erdogan, das scheint hier in Deutschland fast weniger von Interesse als die Frage, wer ihn denn gewählt hat. Genauer, welcher Teil der deutsch-türkischen Bevölkerung für Erdogan stimmt und welcher gegen ihn. Seit dem erneuten Wahlerfolg Erdogans reißt diese Debatte darüber nicht ab. Heute wird Erdogan in Ankara vereidigt. Ariane Bemmer vom Tagesspiegel hat Vorschläge für einen neuen Fokus der Diskussion.
Wie wählen Menschen? Informieren sie sich vorab gründlich? Wägen sie alle Aspekte und Bedenken, welche Auswirkungen ihre Entscheidung wo und für wen haben könnte? Oder wählen sie doch eher das eine, weil sie alles andere noch schlechter finden? Wählen Sie aus einem Gefühl heraus oder vielleicht aus Protest oder einfach aus Gewohnheit, weil Sie zu wissen glauben, was Sie damit kriegen. Menschen sind keine Maschinen. Sie treffen irrationale Entscheidungen, auch an Wahltagen. Gerade gewinnt eine Debatte dazu an Fahrt. Sie dreht sich darum, wie Türkinnen und Türken in Deutschland bei der zurückliegenden Präsidentschaftswahl in der Türkei abgestimmt haben. Sie haben nämlich mehrheitlich und teils deutlich für Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan gestimmt, der sich in der Türkei inzwischen wie ein Autokrat aufführt, der Andersdenkende verfolgen lässt, Minderheiten drangsaliert und Justiz und Presse auf Kurs zu bringen trachtet. Wie kann man einen antidemokratischen Despoten wählen, während man hier gemütlich und von einem sozialen Rechtsstaat eher versorgt als behelligt vor sich hin lebt? So schallt es nun empört. Nicht zuletzt aus der Kehle des türkischstämmigen Bundesagrarministers Cem Özdemir, der darin eine Absage an die pluralistische Demokratie in Deutschland erkennt. Die CSU hat das bereits aufgegriffen und ihrerseits eine Absage formuliert an die Vereinfachung von doppelten Staatsbürgerschaften, weil die zu solch inkongruentem Verhalten geradezu auffordern würden. So richtig und nötig Debatten über den Wahlausgang auf politstrategischer Ebene sind, so ignorieren sie doch ein Stück weit den Faktor Mensch. Und im Fall der Türken möchte man seufzen, schon wieder. Gerade die türkische Community konnte sich in Deutschland immer wieder falsch eingeschätzt und missmanaged fühlen. Der Satz von Max Frisch, wir riefen Arbeiter und es kamen Menschen, ist als Bonmot allseits bekannt, aber trotz seiner entlarvenden Richtigkeit konsequenzlos geblieben. Genau, es kamen Menschen aus entlegenen Gegenden, viele bildungsfern, keine studierten Städter. Um genau die haben sich die USA und Kanada bemüht, wo die Mehrheit übrigens für den Erdogan-Herausforderer Kılıçdaroğlu gestimmt hat. Hierzulande hat dann ein Bildungssystem, dessen soziale Undurchlässigkeit notorisch ist, mit dazu beigetragen, dass diese Bildungsferne sich teilweise über Generationen fortgeschrieben hat. Ein niedriger Bildungsgrad begünstigt Anfälligkeit fürs Autoritäre. Das ist bekannt und zeigt sich hierzulande etwa bei der AfD-Wählerschaft. Ist man jetzt übertrieben hellhörig, wenn man in der Kritik an diesen Wählern die Geringschätzung ihrer Bildungsferne vernimmt? So uninformiert, so unklug, so ungeeignet für unsere schöne Demokratie, was soll man nur mit euch anfangen? Das deutsche Bildungssystem ist kein kleiner Mosaikstein im Umgang mit Menschen aus anderen sozialen und kulturellen Zusammenhängen. Er ist einer mit enormer Streubreite und einer, auf den man Zugriff hat. Das zu nutzen wäre sinnvoll und auch integrativer, als jetzt mit dem Finger auf die Wähler zu zeigen, die wieder alles falsch gemacht haben sollen, auch wenn sie für Erdogans Wahlsieg nicht einmal entscheidend waren. Die Türkinnen und Türken haben gewählt. Herausgekommen ist ein Präsident, der auch in Deutschland vielen nicht gefällt. Aber das ist eben das Problem mit Wahlen. Man liefert sich Mehrheitsentscheidungen aus. Bundeskanzler Olaf Scholz hat Präsident Erdogan zur Wiederwahl gratuliert. Er hat dabei die Verbundenheit der Länder betont und zu frischem Elan bei gemeinsamen Schwerpunkten aufgerufen. Frischen Elan könnte auch der Umgang mit den Deutsch-Türken vertragen. Und ein Schwerpunkt ist das allemal.
Ariane Bemmer vom Tagesspiegel kommentierte die Debatte über das Wahlverhalten der Deutsch-Türken bei der Türkei-Wahl.